Denjenigen, denen ich noch persönlich kein gutes neues Jahr, ein gesegnetes neues Jahr gewünscht habe, mache ich es von dieser Stelle. Gottesreichen Segen für das kommende Jahr, also für 2018 ist ja schon wieder ein paar Tage alt. Bald ist Februar und dann ist Sommer und dann kommt wieder Weihnachten. Es geht ja alles rasend schnell. Und es ist gut, wenn man für so ein Jahr, so wie es die Tanja gesagt hat, auch sowas mitnimmt, was durchträgt. Und die Jahreslosung, der Vers für dieses Jahr, so hoffe ich, wird ein prägender Vers für uns alle, denn dieser Vers hat es in sich. Und als ich mit unterschiedlichen Leuten darüber geredet habe, was so kommen wird, denen ich begegne, in der Predigtvorbereitung, haben sie gemeint, man müsste das ganze Jahr doch ab und zu diesen Vers oder die Grundinhalte ab und zu aufgreifen in einer Predigt und nochmals vertiefen, denn da gibt's enorm viel zu entdecken. Und das werde ich tun im Laufe des Jahres, vielleicht ab und zu noch das eine oder andere aufgreifen und noch einmal vertiefen. Tanja hat's gesagt, die hat mir schon vieles vorweggenommen, deshalb kann ich im Eiltempo durch die Hinführung gehen. Die Jahreslosung steht im letzten Buch der Bibel, Offenbarung nennt sich das Buch. Und das erste Wort in diesem Buch, im letzten Buch der Bibel, heißt im Griechischen Apokalypsis. Apokalypsis. Und da gehen bei manchen vielleicht schon das Kopfkino los. Apokalypse Now. So die ganzen Science-Fictions-Zukunftsfilme haben mit Apokalypse zu tun. Und Apokalypse heißt eigentlich nichts anderes ins Deutsche übersetzt als Entschleierung, Enthüllung. Das ist ein interessantes Wort, denn wenn etwas enthüllt wird, wird ja was enthüllt, das schon da ist, aber das wir noch nicht sehen. Aber es ist da. Es ist da, wir sehen es noch nicht. Und dann wird's enthüllt, eine Statue, in der Kilian Baltusch mal ein ganz berühmter Klavierspieler ist und in Nenzingen eine Straße nach ihm benannt wird und dann eine Statue aufgebaut wird und dann wird das enthüllt. Der war schon immer da und er ist noch da und die Statue ist da. Meistens kommen die Statuen, wenn man schon tot ist. Aber ihr versteht ungefähr, um was es geht, ist ein spannendes Wort, Enthüllung. Von etwas, das schon da ist, aber man sieht's noch nicht. Und das ist typisch für Gottes neue Welt. Denn Gottes neue Welt ist schon da, irgendwie da und doch noch nicht da und wird enthüllt. Wenn wir vom Himmel reden, dann reden wir nicht von einem anderen Ort, sondern von einer anderen Sphäre. Und das ist schon da, aber unseren Augen wie verborgen. Und das ist das letzte Buch in der Bibel, da werden Dinge enthüllt, die irgendwie schon da sind. Wir haben dem Vater unser gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. In dieser anderen Welt Gottes, die schon da ist, die aber noch entschleiert werden muss, enthüllt werden muss. Ich weiß, das ist uns ziemlich fremd. Wir sind von der Ratio geprägt und das sind Gedanken, die ein bisschen fremd sind, aber wir sollten uns wieder an diese Gedanken gewöhnen. Die Offenbarung wird im Prinzip von Gott selber diktiert, ist im Neuen Testament das einzige prophetische Buch von Gott selber diktiert. Johannes, der auf der Insel Patmos ist, übrigens verbannt wurde dorthin von Kaiser Domitian, damit er weg ist und nicht so viel Unruhe stiftet, wurde auf die Insel verbannt und hat dort die Visionen gehabt und ein Engel hat ihm Dinge diktiert, er soll sie aufschreiben, Jesus hat sie ihm diktiert, ist also ein ganz wildes, verrücktes Buch, hochspannend zum Lesen. Man wird wie in eine andere Welt entführt. Und das Interessante ist, die Offenbarung beginnt ja so, Offenbarung Jesu Christi, Apokalypse oder Apokalypsis Jesu Christi. Jetzt weiß man nicht genau, ist das eine Offenbarung von Jesus, also eine Offenbarung, die Jesus Johannes gegeben hat, oder ist es eine Enthüllung, Offenbarung über Jesus? Wird uns Jesus vor Augen gemalt, wer er ist? Und beides ist von der Übersetzung her möglich. Man kann sagen, das ist eine Enthüllung über Jesus, wer er ist, aber auch von ihm inspiriert. Das ist wichtig, denn wir lesen ja die Offenbarung, dieses Buch, mit einem gewissen Blickwinkel. Und die meisten lesen sie und denken, es ist so ein Fahrplan für die Zukunft. Und die Pointe geht vielleicht verloren, nämlich, dass uns der erhöhte Christus, der wie er gelebt hat auf der Erde, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der in die neue Welt Gottes entrückt wurde, vor Augen gemalt wird. Und wer die Offenbarung mal liest mit diesem Blickwinkel, der wird beim Lesen ab und zu aufstehen und sagen, wow, das ist Jesus. So ist der erhöhte Christus. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Wow, das ist also Christus. Da wird uns ein Christus vor Augen gemalt, wo man nur noch staunen kann. Das überlesen wir, weil die Bilder so schrill sind und so krass und so kraftvoll. Aber lest sie mal mit diesem Blickwinkel. Natürlich wird uns auch der Lauf der Geschichte vor Augen gemalt. Es ist ein Buch, und das ist wichtig, wenn wir nachher dazukommen, ein Buch an die verfolgte Gemeinde. Es sind nämlich 7 Gemeinden, das ist die Vollzahl, 7 Gemeinden werden angeschrieben. Und das heißt auch für alle Zeitalter, für alle Zeiten, bis Jesus wiederkommt, gilt dieses Sendschreiben. Aber es ist primär sind sie an Gemeinden geschrieben. Nicht an die Welt, die Jesus nicht kennt und ablehnt, sondern primär mal an Gemeinden, an Menschen, die mit diesem Jesus leben. Ist wichtig, wenn man es nachher auslegt. 20 Kapitel, wuchtige und furchtbare Bilder von Buchrollen und Ziegeln und doppelseitig beschriebenen Buchrollen, Zornesschalen, Tieren aus der Untiefe mit 10 Hörnern und vielen Köpfen, Gewaltherrschern, Kriegen, apokalyptischen Reitern. Ein unglaubliches Szenario wird uns vor Augen gemalt. Und das, was in Science-Fiction-Filmen zu sehen ist, wie hier diese Stadt, die alles ausgelöscht, alles am Ende. Wenn man die Offenbarung liest, findet man solche Bilder. Und das ist nicht weit hergeholt. Das ist aus dem Science-Fiction-Film. Das ist Realität. Damaskus im Jahre 2017. Wer Offenbarung liest und ins Zeitgeschehen hineinnimmt, der merkt, hallo, das hat sich nicht einer ausgesponnen, der nicht ganz richtig tickt, sondern die Dinge, die werden erlebt. Die werden erlebt. Das ist das Verrückte. Und der Clou bei dieser Offenbarung ist, dass in diesen furchtbaren Bildern, in diesen Zornesschalen, in diesem Elend, da leuchtet einer auf. Und das ist Christus, der Herr der Geschichte, der Herr des Universums. Das ist der Trostpunkt in dieser ganzen Offenbarung. Und das ist, ich sage so, der einzig durchgängige, haltbare Trostpunkt in jeder Weltzeit. Dass die Moderne oder Vormoderne oder Eisenzeitalter ist, Christus, wer die Offenbarung mit dem Blick liest, Christus ist in all den Wirren der einzige Trostpunkt. Der Herr über alle Herren und der Herr, der es gut meint und der Herr, der irgendwann sagen wird, Ende der Vorstellung, Ende der Vorstellung. Und das ist der große Trost. Wer großes Leid erlebt, großes Leid, für den wird die Offenbarung zum Trostbuch. Und das ist sie, ein Trostbuch. 3. Vers, selig sind, beneidenswert, glücklich die Menschen, die dieses Buch lesen. Deshalb war die Offenbarung das Buch, das in den ersten Jahrhunderten extrem viel gelesen worden ist. Das war das Buch, über das gepredigt wurde. Für uns ein Buch mit 7 Siegeln, wir reden nicht mehr darüber. Aber es ist hochaktuell. Im Blick auf Christus. Christus, den Herrn der Herren. Ich habe die Offenbarung neu entdeckt nach dem Tod unserer Tochter vor einigen Jahren und sie ist mir zum Trostbuch geworden. Zu sagen, dieser Herr, der wird allem Elend ein Ende machen. Und dieser Herr meint es am Ende gut mit uns allen, schon jetzt. Und ist mir zum Trostbuch geworden, dass über all dem Chaos einer herrscht, der es im Griff hat. Nicht die Gewaltherren Assad und Trump und wie sie alle heißen, nicht die sind die Herren, sondern unser Herr, und er kommt. Wieso er das alles so zulässt, ist eine andere Frage. Dazwischen gibt es, und das ist in der Offenbarung unwahrscheinlich stark, immer wieder eben den Blick in den Himmel und die schönsten und stärksten Anbetungslieder leuchten auf in der Offenbarung. Du bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Ruhm. Denn du schufst das All, in dir war das Leben, in dir ist die Fülle, die Kraft. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen. Offenbarung. Auch ein Blickwinkel, Offenbarung im Blick auf Anbetungslieder zu lesen. Man denkt, wieso mitten im Chaos? Damit wir Christus erkennen, mitten im Chaos. Das ist Trost. Die Offenbarung, nur ein letztes Wort zur Offenbarung, dass ich mich da nicht verliere und nachher nicht mehr zum Eigentlichen komme. Die Offenbarung ist ein zyklisches Buch, nicht linear, so wird es kommen, sondern vieles wiederholt sich. Hungerkatastrophen, Teuerungen, Inflationen, Gewaltherrscher. Das wiederholt sich, kommt und geht und kommt und geht und kommt und, aber einer kommt sicher und einer ist Herr über allem. Das ist Christus. In all dem Gewirr der Zeiten. Der Erhöhte, der Auferweckte, der von Gott eingesetzte Christus. Und dann, das hat die Tanja auch schon erwähnt, dann in all den Wirren, nach all den Wirren gibt es auf einmal Licht. Und es bleibt nicht so. Es ist nicht eine ewige Reinkarnation oder irgend so ein, sagt das Wort nicht, es ist, läuft auf ein Ziel hin, auf ein Telos. Nämlich der Nebel lichtet sich. Die Offenbarung ist ein nebellichtendes Buch. Der Nebel lichtet sich und irgendwann sehen wir klar und staunen nur noch. Was seht ihr hier? Nebel, Bodensee, Nebel. Ah, manche sehen schon weiter, super. Aber das ist wirklich Nebel, Nebel. Der Nebel beginnt sich, wie in der Offenbarung, ein bisschen zu lichten. Die Sonne kommt ein bisschen raus. Das habe ich selber aufgenommen mit meinem iPhone 6S Plus. Super Sache. Der Nebel lichtet sich. Denkt immer an die Offenbarung. Er lichtet sich ein bisschen mehr. Noch mehr. Und dann ist wieder Nebel. Man sieht nichts mehr. Offenbarung. Ja, was wird denn jetzt enthüllt? Wieder Nebel. So war es bei dir heute Morgen vielleicht auch. Um Boll rum war wieder Nebel, Schwackenreute, klar. So. Und dann auf einmal, der Nebel lichtet sich noch mehr. Und jetzt sieht man klar. Jeder weiß es von euch, jeder, ich weiß es. Feldberg, Fernsehturm. Der Nebel hat sich gelichtet. Aber das war hier schon so, das war hier schon da. Wir haben es nur nicht gesehen. Und so gibt es viele Dinge, die sind da und wir sehen sie nicht. Und am Ende ist die Offenbarung, der Nebel hat sich gelichtet. Und hier hinein kommt die Jahreslosung zusammengefasst in einen Text, den ich jetzt vorlesen will. Und nachher gehe ich speziell nur auf die Jahreslosung ein. Wir betreten quasi in all den Wirren, 20 Kapitel Wirren, Irrungen, Durcheinander, Damaskus und alles Mögliche. Auf einmal lichtet sich der Nebel und dann heißt es, schreibt Johannes, dann sah ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Was für Bilder, Hochzeit, Vermählung, Braut, Bräutigam, Freude, Intimität, all das steckt da drin. Und dann eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte wohnen. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Alle Tränen, die über die Jahrtausende geweint wurden, über Leid, über Elend, über Schmerzen, über Verlust. Ich sehe hier Menschen, die haben den Ehemann verloren zu früh, Kinder verloren. All die Tränen werden abgewischt. Es wird keinen Tod mehr geben. Hallo? Keinen Tod mehr geben. Kein Leid, kein Geschrei und keine Schmerzen. Hier sind Menschen, die haben Schmerzen tagtäglich. Kommt eine Zeit, dann wird es keine Schmerzen mehr geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O. Also Alpha und Omega, wir würden sagen A und das Z, der Anfang und das Ende. Und jetzt kommt die Jahreslosung. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Umsonst. Was für eine Perspektive. Was für eine Perspektive ist denn das? Für Menschen im Westen, die satt sind, denen es gut geht, die sagen, naja, haben wir fast schon. Aber für die verfolgte Gemeinde, für Menschen mit Schmerzen, für Menschen in Not, die weinen, ist das die Hoffnung. Das ist die Enthüllung. Das ist das Ziel. Deshalb enthüllen wir auch das, was ihr schon gesehen habt auf der Karte, was die Anna Biedermann gemalt hat. Die Erklärung findet ihr in den Livi News, die nächsten Sonntag kommen. Deshalb sage ich nichts dazu. Gott spricht. Gott spricht. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Das steht in diesem großen, großen Zusammenhang im letzten Buch der Bibel. Und wir dürfen den Vers nicht herausnehmen und ein kleines Verslein draus machen und sagen, liebe Tanja, wenn du Durst hast, kriegst du von mir ein bisschen zu trinken. Wir verniedlichen diese wuchtigen und gewaltigen Aussagen der Bibel oft zu so etwas harmlosen, kleinlichen, engen, wo man sagt, naja, nett, aber harmlos. Im Kontext ist das so wuchtig, so gewaltig, dass man eigentlich nur staunen kann. Es gibt in Gottes neuer Welt mehr als Wolken und Lieder. Was die Bayern da singen von Hosanna auf der Wolke oder Halleluja, das ist nur bayerisch. Die Bayern kommen vielleicht dorthin. Aber auf Gottes neuer Welt, denn die sind garstig und gewalttätig, ich komme nachher noch drauf. Bei Gottes neuer Welt gibt's mehr als unsichtbare Seelen. Wir gehen doch nicht in den Himmel. Kein Mensch betet im Gebet des Herrn, dein Reich komme, dein Wille geschehe und jetzt mach, dass ich in den Himmel komme. Jeder betet, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und dann tun wir so, wie wenn die Seelen in so einen Nirvana-Himmel gehen. Das ist mehr buddhistisch, hinduistisch als biblisch. Die neue Welt Gottes ist konkret und real. Sie hat Bäume, Nationen, Verantwortungsbereiche. Da wird gestaltet und gebaut und der Friede gefeiert und Feste gefeiert. Das ist die neue Welt Gottes. Ihr seht's hier, die ist konkret. Was vernichtet ist, und das ist entscheidend, was vernichtet ist, ist das Widergöttliche und das Lebenszerstörende. Das wird vernichtet. Das gibt's nicht mehr. Das Widerborstige, das Widerspenstige, das Gewalttätige, das Ekelhafte, das Lebenszerstörende, das gibt es nicht mehr. Das ist das Alte, das vernichtet ist. Und das Bild, es wird kein Meer mehr sein, bedeutet nicht, dass wir nicht mehr am Strand liegen. Das Meer ist der Ursprung des Bösen. Und wer Offenbarung liest, merkt, wie die Tiere aus dem Meer kommen. Das Meer ist der Ursprung und der Ort des Bösen. Und in dem Sinn wird das Meer vernichtet sein. Das Böse gibt es nicht mehr. Ende. Auf das läuft die ganze Geschichte hin. Wer ein aufmerksamer Bibelleser ist, der weiß, so beginnt die Bibel. Genesis 1, Ursprung. Gott wohnt bei seinen Menschen. Die Menschen wenden sich von ihm ab. Und das Ende ist, Gott wird wieder bei seinen Menschen wohnen. Der zieht seinen Plan durch. Auf eine Art und Weise, die so paradox und verrückt ist. Aber er zieht ihn durch. Das ist das Ziel. Und er wird es erreichen. So war es am Anfang und so wird es bleiben. In diesem Zusammenhang stellt die Jahreslosung. Also viel, viel mehr als ein bisschen Durst stillen, sondern eine neue Welt entsteht. Das ist das, was wir geschenkt bekommen. Ich sage noch ein paar Worte zu den einzelnen Begriffen hier. Lebendiges Wasser will er schenken. Lebendiges Wasser. Für uns selbstverständlich. Lebendiges Wasser ist frisches Quellwasser, seht ihr hier. Es kommt aus einer Quelle, nicht abgestandenes Wasser, sondern es ist frisches Quellwasser. Und das muss betont werden, denn abgestandenes Wasser oder Wasser, das im Orient gelagert wird, ein paar Tage wird warm und kippt um. Das ist frisches Quellwasser. Und das ist in der Wüste extrem wertvoll. Und da sind Bilder entstanden bei den Lesern damals. Die kennen die Wüste Negev und die kennen die Wüstengegend dort. Und die wissen, dass dort nichts wächst. Und die wissen aber, wenn es frisches Wasser gibt, dann beginnt die Wüste zu blühen. Wer schon in der Wüste war, der weiß das. Wüste Negev, eine Riesensteinwüste. Und da geht einer her, legt eine Wasserleitung hin, vom Jordan oder sonst irgendwo, mit frischem Wasser, und der sprüht ein bisschen in der Gegend rum. Und innerhalb von ein paar Tagen beginnt alles grün zu werden, zu blühen, zu wachsen, zu gedeihen. Und das waren die Bilder, die entstanden sind. Wie dasselbe Bild, Enthüllung. Da ist nichts da in der Wüste, dann kommt Wasser und dann blüht alles auf. Und man staunt nur noch. Und das waren die Bilder, die Hoffnung, die die Menschen bekommen haben, die das gelesen haben. Wow, dieses Wasser kommt in mein ödes Leben hinein und da blüht etwas auf. Das war schon da, aber weil es nicht bewässert wird und versorgt wird, blüht nichts. Trostlos, Wüste, öde, nichts. Und all das, was wir trostlos erleben, wird vielleicht und manches verschwinden und manches wird unglaublich aufblühen. Wasser ist symbolträchtig, das wissen wir. Denn Wasser schenkt in der Bibel auch Reinigung. Reinigung, wir werden gereinigt. Taufe im Wasser, im Bodensee, lassen sich Menschen taufen. Ich kann nur jedem empfehlen, lass dich bewusst taufen, dass du es wahrnimmst, wie du gereinigt wirst. Diese Reinigung stattfindet. Ist ein Symbol für Sündenvergebung. Wasser ist ein Symbol für umfassendes Heil. Für Gemeinschaft mit Gott, ein Symbol für sein Wort, seine Liebe, ewiges Leben, Rettung aus dem ewigen Tod, eben hineingenommen werden in diese neue Welt Gottes. Dafür steht das reinigende Wasser. Und Wasser stillt den Lebensdurst. Johannes 4. Manche kennen die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, ein tiefer Brunnen, den Jakob Generationen vorher gegraben hat, frisches Wasser drin. Und dann kommt ja diese Frau, diese Samariterin, und Jesus sagt zu ihr, gib mir Wasser. Und sie sagt, hallo, du bist ein Jude. Spinnst du eigentlich? Vereinfacht gesagt. Juden und Samariter, die haben sich überhaupt nicht mögen, überhaupt nicht. Und dann sagt er zu ihr, wenn du wüsstest, wer der ist, der zu dir sagt, gib mir Wasser, würdest du zu mir sagen, gib mir Wasser. Denn das Wasser, das ich dir gebe, wird deinen Durst für immer und ewig stillen. Und damit spricht er den Lebensdurst an, den wir alle in uns tragen. Dein Lebensdurst wird gestillt, wenn du aus dieser Quelle hier trinkst. Und dein Leben wird grün werden und irgendwann wird die ganze Wüste blühen. Nicht nur eine kleine Oase, sondern die ganze Wüste wird blühen. Das sind die Bilder, die den damaligen Hörern wach geworden sind. Und wir wissen, dass das alles hier am Kreuz geschenkt worden ist und ermöglicht wird. Hier stirbt Jesus den Sühnetod und wir werden mit Gott versöhnt und wir werden gereinigt. Wir werden gereinigt. Und wir bekommen Teil an der neuen Welt Gottes. Er gibt den Durstigen, weil er liebt. Weil er liebt, weil er liebt. Weil er will, dass Leben gelingt. Das ist seine große Sehnsucht. Jetzt können natürlich manche sagen, aber Thomas, ist das nicht Zukunftsmusik? Kommt das nicht alles erst dann, wenn der Nebel sich gelichtet hat? Ist es nicht erst dann? Ich muss sagen, ja und nein. Ja, die Vollendung kommt dann. Nein, wenn wir nur meinen, es kommt erst dann, denn es beginnt hier und jetzt beginnt es. Jemand hat so ein schönes Bild gebraucht, leider nicht von mir, aber so ein schönes Bild. Der hat gesagt, Gottes Reich ist wie ein Baum, der seine Wurzeln in der Zukunft hat und die Blätter, Zweige und Früchte ragen in die Gegenwart. Das ist ein bisschen verständlich, das Bild. Der Baum hat die Wurzeln in der Zukunft, was kommen wird. Aber im Hier und Jetzt können wir schon beginnen, die Früchte zu ernten und von diesem Baum zu leben. Und irgendwann sind wir dort und dann ist es vollendet. Das ist das Bild, das dahinter steckt. Und deshalb beten wir auch, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Das, was in Zukunft sein wird, beginnt heute im Hier und Jetzt. Jetzt sagt Jesus hier dem Durstigen, ich will dem Durstigen geben. Also Jesus gibt das Wasser nicht einfach so, sondern dem Durstigen. Und jeder von uns weiß, Durst kann man nicht machen. Ich kann nicht hinstehen und sagen, jetzt bin ich durstig. Ich bin jetzt durstig. Ich, Thomas, bin durstig. Funktioniert so nicht. Aber wenn ich Fernsehen schaue und eine Wüste sehe und einen halb verdurstenden sehe, dann bekomme ich langsam Durst. Aber ich kann nicht sofort den Fernseher hinschauen, ihn ausgeschaltet haben und sagen, jetzt bekomme ich Durst. Oder ich schaue ins Oktoberfest in München, wo sie das Bier literweise in sich reinkippen und über sich drüber, dann bekomme ich keinen Durst mehr. Da wird es mir höchstens schlecht. Also Durst kann ich nicht in dem Sinn machen, aber ich kann eine Sehnsucht danach entwickeln. Und jetzt kommt's. Jesus sagt, glücklich sind die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glückliche Menschen sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Wenn ich nach der Realität Gottes und nach dem, was einmal kommen wird, wenn ich danach Durst bekomme und das herbeisehne und wenn ich sagen kann, Herr, bitte, bitte schenk's, dass diese neue Welt, die im Kommen ist, hier schon mehr Realität wird. Bitte schenk's, bitte Herr, schenk's. Still uns diesen Durst und diesen Hunger. Das kann ich für mich und für Menschen sagen, die in Not leben. Ich kenne viele Schicksale, die mir erzählt werden, die sind so übel, dass ich manchmal einfach nur losheulen könnte. Ich habe in den letzten Nächten schlecht geschlafen, weil ich ein paar Dinge gehört habe, die haben mich so traurig gestimmt. Und dann kommt dieser Durst und ich sage, oh Herr, bitte, bitte schenk uns dieses neue Wasser. Schenk uns, dass diese Zeit jetzt schon beginnt, viel, viel mehr. Wenn ich mit Leidenden rede, mit kranken Menschen, oh Herr, schenk's, dass das, was einmal sein wird, jetzt schon, dass Kranke geheilt werden, dass Beziehungen wieder in Ordnung kommen, dass die Kinder nicht unter dem Scheiß leiden, den die Eltern machen. Bitte, Herr, schenk's. Wer sich dem stellt, der Realität, und sie mit Gottes Gedanken vergleicht, der bekommt extremen Durst. Extremsten Durst nach Gottes neuer Welt und nach seiner Gerechtigkeit. Aber wer bequem im Fernsehsessel sitzt, sein Straußensteak zwei Finger dick genießt, der bekommt keinen Durst. Wer sich dem Elend nicht stellt, wer die Bilder von Damaskus nicht mal anschaut und heult auf dem Sofa, der bekommt keinen Durst. Wir schieben das alles gern weg. Ist ja alles gut. Und lass uns in Ruhe mit diesen Dingen. Jesus sagt, glücklich sind, denn sie werden jetzt schon zu trinken bekommen. Glücklich, die Hunger und Durst haben. Sie werden jetzt schon zu trinken bekommen. Dann am letzten Tag des Festes im Johannesevangelium, dem Höhepunkt, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Finden wir es wieder im Johannesevangelium. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Die Frage ist, aber wie trinken wir denn bei Jesus? Wie geht denn das? Wie trinke ich bei Jesus? Wie trinke ich denn bei ihm? Für uns klar, das ist ein Bild. Klar ist, das Wasser müssen wir grundlegend als erstes einmal empfangen. Jetzt bräuchte ich jemand, der mir hilft. Kommt, ich tue euch nichts Böses. Darf ruhig jemand kommen. Wie ist dein Name?
Thomas.
Thomas, ja, super. Zwei Thomas, komm mal. Das Wasser muss ich grundlegend einmal empfangen. Ich kann es nicht machen. Der Thomas, der ist jetzt Jesus, das ist eine gute Analogie. Thomas, Jesus, darfst mir einschenken und mir geben. Das ist der Punkt. Jesus gibt uns das Wasser. Er sagt hier nicht, er muss es nehmen. Vielen Dank, Thomas. Trinken muss ich selber. Der Thomas schüttet es mir nicht ein. Gott vergewaltigt uns nicht. Die Reinigung, Vergebung, all das, was Wasser symbolisiert, er vergewaltigt uns nicht, sondern er reicht uns und sagt, du darfst trinken, ich darf trinken. Und er sagt, ihr dürft dieses Wasser weitergeben, dass Menschen aufgrund eures Lebens auch dieses Wasser verlangen und von Jesus bekommen. Ich weiß, jetzt bekommen einige Durst. Das ist eben der Trick. Wenn ich vorhin gesagt hätte, jetzt müsst ihr Durst machen, hätte nicht funktioniert. Aber wenn ihr spürt jetzt die trockene Kehle bei euch, ich weiß es, die Luft ist ein bisschen warm und ihr denkt, wow, so ein kühler Schluck, das wäre was. Unglaublich erfrischend. Wer Gottes neue Welt erahnt und kennt, der bekommt Durst. Ihr dürft euren Durst noch stillen, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Unglaublich, unglaublich gut. Wow, so erfrischend. Gibt es manche, die eine trockene Kehle haben? Es gibt manche. Nachher gibt es Wasser. Wer Durst hat, der soll kommen. Ihr dürft nachher, während der Lobpreiszeit, davor gehen und dieses Wasser empfangen. Neues Leben, Vergebung, Zukunft, alles. Symbolisch. Wichtig ist, er gibt, er flößt es uns nicht ein. In der Mission wurde oft der Fehler gemacht, dass Menschen zwangsgedrängt wurden. Und zwangsgetauft und zwangs gibt es bei Jesus nicht. Null Zwang. Null, null, null. Denn das funktioniert nicht. Glaube und Liebe gedeihen nur auf dem Boden der Freiwilligkeit. Ohne Wenn und Aber. Aber die Einladung ist riesengroß. ihn aufnehmen, wer die Analogie für Wasser trinken, so schreibt es auch Johannes, ihn aufnehmen hat zwei Seiten, an ihn glauben, dass er der Messias ist, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Ich triff die. Jesus, ich glaube, dass du der bist, der mir Sünden vergibt. Und ich will lernen, das zu glauben, dass du auferstanden bist. Das will ich glauben. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dafür entscheide ich mich. Das ist eine Entscheidung. Ich will das glauben, auch wenn es paradox klingt. Das ist eine Entscheidung. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir jetzt lernen, was ich letzten Sonntag gesagt habe, lernende von ihm zu werden und dass er in uns zu wohnen beginnt. Das ist das Bild vom Wasser. Wir glauben nicht nur als Fakt daran, sondern wir nehmen ihn auf, jetzt wird's mystisch, und in uns geschieht etwas. Verwandlung, Neuwerdung. Die neue Welt Gottes, die beginnt in uns Gestalt und durch uns Gestalt anzunehmen. Und der Vers geht weiter und da sagte er von dem Heiligen Geist. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Dann beginnt der Geist in uns tätig zu werden. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft des neuen Lebens. Es ist eine Seite, an Jesus zu glauben, es ist eine andere Seite, zu glauben und erfahren, dass er in mir sein Werk tut durch den Heiligen Geist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Glaube an ihn ist eine Sache, aber zu erleben und zu erhoffen und Wasser bei ihm holen, dass er uns verwandelt, ist die andere. Ich habe das an einem einfachen Beispiel erlebt. Ich habe diese Predigt in mir bewegt, gebetet. Und dann bin ich aus meinem Büro rausgegangen. Und da oben sind zwei Autos gestanden und Leute sind gekommen mit ihren Hunden und so weiter. Und durch den Dreck gewartet, weil die Wiese so bodenlos und nass ist. Und dann der erste Gedanke war, so ist's richtig, dreckiger Hund ins Auto rein, dreckige Stiefel, wenn ihr mit dem Hund hier laufen müsst, voller Dreck, super. War nur ein ganz kurzer Gedanke. Das haben die, glaube ich, mir angemerkt. Der zweite Gedanke war, Thomas, lad diese Menschen ein und sag ihnen, sie sollen doch hier unten den geteerten Parkplatz benutzen. Können sie schön mit ihren Hunden aus- und einsteigen. Eine super Sache. Und ich laufe zu der Frau hin und sage zu ihr, grüß Gott, und ich möchte Ihnen noch was sagen. Sie sagt, ja, ich weiß, war blöd, dass wir hier parken. Tut mir leid. Und ich sage, hallo, langsam. Bitte, Sie dürfen gern da unten parken und. Das meine ich, und das beginnt im Kleinen, diese Neuwerdung, diese verwandelnde Kraft. Ganz im Kleinen. Ich habe den Spaziergang fortgesetzt, da oben sind zwei ältere Damen, so in meinem Alter gestanden, und haben die wunderbare Gegend angeschaut. Und da war in mir der tiefe Wunsch, stell dich zu diesen Damen und sprich sie an, freundlich und nett, red mit ihnen. Vielleicht kommt ihr noch auf den Glauben zu reden. Das ist eine neue Dimension für mich. Ganz wildfremde Menschen freundlich anzusprechen. Also ich bin schon immer freundlich, aber mit ihnen ins Gespräch zu kommen. War eine tolle Erfahrung. Und dann habe ich einen Stein gefunden. Wunderschönen Stein. Im Laufen. Ein Stein, vorne ein Kreuz, hinten ein Kreuz und verbunden, das ganze Kreuz. Und den wollte ich heute jemand schenken, habe ihn daheim vergessen. Darum erzähle ich es. Wenn jemand den Stein will, ein wunderschöner Stein, der symbolisiert, umfangen von der Liebe Christi, umfangen von Gott in allen Zeiten und in allen Lebenslagen. Das symbolisiert er. Und ich habe gesagt, hey, ich danke dir für diesen Stein, stelle ich auf meinen Fenstersims. Der Herr hat gesagt, Thomas, schenk ihn jemand weiter. Es gibt Menschen, die brauchen ihn dringender als du. Also, wenn jemand den Stein will, mir sagen, ihr bekommt ihn. Also nur einen. Vielleicht finde ich wieder einen. Das meine ich. Und das tut der Heilige Geist im Leben. So. Jetzt kommen wir zum Schluss dieser Verse und die haben es nochmals in sich. Jetzt steht doch tatsächlich nach dieser grandiosen Einladung, nach diesen wuchtigen, gewaltigen Bildern, kommt Jesus und diktiert das dem Johannes. Und er sagt, wer überwindet, wird dies alles ererben. Wer überwindet, wird den neuen Himmel, die neue Erde ererben. Der wird dieses Wasser bekommen, dieses neue Leben, Vergebung. Alles, Gesamtpaket. Wer überwindet, der wird das bekommen. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein oder Tochter. Die Feigen aber, die Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Hallo? Heftig. Die Rieseneinladung. Neuer Himmel, neue Erde, alles. Und das ist in der Bibel typisch Einladung und Warnung. Immer Einladung und Warnung. Wir hier im Westen nehmen die Einladung raus. Die Warnung lassen wir weg. Es ist nicht mehr modern, ist nicht zeitgemäß. Jemand hat mir gesagt, als wir darüber geredet haben, der Mark, der hat gesagt, im Gottesdienst werden wir zu 70 Sachen eingeladen. Immer nur eingeladen. Aber es gibt keine Warnung mehr. In der Bibel und Jesus ist klar und ehrlich. Einladung und Warnung gehören zusammen. Die Überwinder werden das ererben. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, die Siegerseienden werden das erben, die Siegerseienden. Jetzt müssen wir wieder an die Adressaten denken. Ich bin wieder ganz am Anfang. Die Adressaten sind Gläubige, die sieben Gemeinden. Das sind die Adressaten. Siegen heißt im biblischen Denken hier paradoxerweise eben nicht schneller, weiter, höher, erfolgreicher, sondern bleiben, bei Jesus bleiben, die in jeder Lebenslage, in jeder Situation, immer bei jeder Herausforderung bei Jesus bleiben. Wenn es darum geht, Ehe zu brechen oder nicht, bleibe ich bei Jesus. Ich bleibe in ihm. Und er in mir, wenn es darum geht, soll ich meine Frau anschreien oder nicht, bleibe ich in Jesus. Und ich werde sie anschreien, ist ja logisch. Das weiß jeder, dass ich es dann nicht tun werde. Höchstens vor Freude werde ich schreien. Das kann ich. Das tun wir weniger, aber in ihm bleiben. In ihm, dann wird alles andere überflüssig. Götzenzauberei, Vergnügungssucht. Denn wir werden unseren Lebensdurst gestillt haben. Bleibt in der ersten Liebe, sagt Johannes an die Gemeinde zu Ephesus. Ihn aufnehmen, ihn ins Leben einladen, bei ihm trinken und dann in ihm bleiben. Es geht nicht darum, dass wir uns bekehren und meinen, jetzt ist alles in Ordnung. Denn Bekehrung ist eine Sache, aber in ihm bleiben. Und wer nur meint, ich habe mich entschieden, ich nehme Vergebung an, das war's. Der kann sich gewaltig, gewaltigst täuschen. Denn wir sollen in ihm bleiben. Und in ihm bleiben bedeutet die geistlichen Übungen, Bibellesen, Beten, Gottesdienstbesuche, Kleingruppen, sich gut geistlich ernähren. Ständig trinken. Es ist ja heute modern, dass man viel trinkt. Man muss viel trinken. Im geistlichen Leben, meinen wir, wäre es anders. Auch dort müssen wir lernen, bei Jesus zu trinken. Wer das nicht will, wer nicht zu Jesus kommen will als erste Entscheidung, wer sich nicht reinigen lassen will, weil er meint, er hat es nicht nötig, und wer meint, er hat es nicht nötig, in ihm zu bleiben, sagt Johannes, den wird das andere Schicksal treffen. Nicht die neue Himmel, neue Erde, sondern der zweite Tod, der endgültige Tod, endgültiges Getrenntsein von Gott. Und das hat eine Logik. Das sind Leute, die Gottes zukünftige und angebrochene Welt nicht mögen. Sie sogar hassen. Das sind Menschen, die wollen nicht im Frieden leben. Das sind Menschen, die wollen nicht. Die wollen Krieg, die wollen andere beherrschen, die wollen andere belügen, die wollen das. Die wollen unterdrücken, die wollen töten. Wenn ich ein bisschen logisch denke, dann muss ich sagen, auf Gottes neuer Welt können diese Menschen nicht mehr sein. Dann gibt es kein Tod mehr, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Hallo? Die Leute kann es dort nicht mehr geben. Und Gott flößt uns das neue Wasser nicht ein. Er wird uns nicht zwangstransformieren und sagen, du willst nicht, aber ich vergewaltige dich jetzt. Das tut er nicht. Er respektiert unser Nein. In der Grundsatzentscheidung, Jesus aufnehmen und in der Entscheidung, nicht weiter wachsen zu wollen. Es gibt Menschen, die verwachsen sich, die verweigern sich, wachsen zu wollen. Das ist kein Spaziergang, kein Ponyhof, wie man so schön sagt. Sondern Überwindung heißt, in der Anfechtung bei Jesus bleiben. In ihm bleiben, seine Kraft zur Entfaltung bringen lassen. Was immer wir heute tun, ist nicht nur für unsere Zeit von Bedeutung. Was wir heute tun und morgen, ist nicht nur für heute und morgen von Bedeutung, sondern es steht etwas auf dem Spiel, das viel, viel größer und herrlicher ist, als wir uns das nur ausdenken können. Und jetzt für diejenigen, die mal von einem Fehltritt übereilt worden sind, bitte meint nicht, dass wenn ihr Ehe gebrochen habt oder gelogen habt oder geglaubt habt, dass alles vorbei ist. Sondern das sind die Menschen, die daran festhalten und nicht umkehren wollen und sagen, nein, ich will das nicht, ich will an diesem Leben so festhalten. Und Gott wird sagen, ich respektiere das. Aber dann ist kein Platz auf Gottes neuer Welt für dich. Das ist logisch. Da müssen wir Gott nicht Kälte und Härte vorwerfen, sondern es ist logisch. Denn die neue Welt verträgt das nicht. Ist also eine ernste Sache mit diesem Wasser. Ein riesen endloses Geschenk. Riesen endloses Geschenk, aber auch ein Ernst, den wir nicht verschweigen dürfen. Also, fasst das Ganze zusammen. Wer keine Sehnsucht nach Gottes neuer Welt hat, wer nicht will, dass Tod und Qualen ein Ende haben, weil er zu den Unterdrückern und Ausbeutern, Lebenszerstörung, Beziehungskillern gehört, der kann auf Gottes neuer Erde nicht dabei sein. Er wird nicht zwangstransformiert und das gilt im Großen und im Kleinen. Wenn ich mich verweigere, mit jemandem vehement zu versöhnen und ich vergebe dem nicht und nein, dann wird es heikel. Dann werde ich zum Beziehungskiller, zum Lebenszerstörer. Und es gilt im Großen für die Gaddafis und wie sie alle heißen und für die kleinen Thomasle. Also ich bin der Thomasle, du bist der Thomas. Es gilt für uns alle. Spaß nicht damit. Gott will Freiwillige, nicht Feiglinge. Er will Freiwillige, nicht Feiglinge. Macht das Sinn für euch? Macht Sinn. Also, jetzt kommt die Gesamtzusammenfassung und dann gehen wir in den Lobpreis und ihr seid eingeladen, frisches Wasser zu trinken. Mitten im Leben, mit allen Highlights und Tiefschlägen, mitten im Leben malt uns Gott immer ein Bild vom neuen Himmel und von der neuen Erde, von der Wüste, die blüht, mitten in den Widrigkeiten. Und dann sagt er, wer durstig ist nach solch einer Welt, in der das Übel ein Ende hat, wer durstig ist nach solch einer Welt, der soll zu mir kommen und bei mir trinken. Solche Leute will ich. Und ich gebe ihnen gern zu trinken. Und das ist das gesamte Heilspaket, das uns Gott schenkt. Er will, dass wir Teil der neuen Welt werden. Und er will, dass wir das jetzt schon leben, im Kleinen, hier und jetzt, diese neue Welt Gottes. Und derjenige wird auf der wiederhergestellten Erde mit dabei sein. Das ist Zukunftsmusik. Ich habe mich entschieden, ich will dabei sein. Und ich will auch zu den Siegerseienden gehören, zu den Überwindern. Ich will in Jesus bleiben. Und ich danke dem Herrn jetzt noch für all das, was er uns schenkt. Und wer will, darf aufstehen. So als Zeichen, ich bin noch in Bewegung. Man darf aber auch sitzen bleiben. Lieber Herr, ich danke dir für diese gewaltige und wuchtige Perspektive, die du uns schenkst. und die Realität ist und noch werden wird. Und ich danke dir, dass du uns, wenn wir danach Durst haben, Wasser gibst aus deiner Quelle, denn du bist die Quelle allen Lebens. Und ich danke dir, auch wenn ich vieles nicht verstehen kann, aber ich weiß, es wird eine gigantische und gewaltige Sache sein, die jetzt schon beginnt. Und ich bitte dich für die Menschen, die kämpfen, Herr, dass sie in dir bleiben, sich an dich klammern, festmachen mit dir und nicht den Weg in den Abgrund gehen, sondern bei dir, der Quelle, bleiben. Herr, schenk ihnen die Kraft und den Mut, das zu tun, was dran ist. Sie bei dir bleiben und nicht lau werden, lauwarm, selbstgefällig, selbstgerecht, sondern immer wieder zu dir kommen und bewahre uns vor dieser Lauheit und Laschheit, lieber Herr, uns Gläubige. Danke, Herr, dass du uns alles umsonst schenkst aus reiner Gnade. Amen.